Kind, wenn ihr da schon gebetet habt, ein Kind haben wir noch hier. Du betest bestimmt auch, Leon, ne? Leon Janis, klar, betest auch, ne? Und vielleicht habt ihr so Erinnerungen daran, ans, wie ihr gebetet habt oder seht auch Kinder, wie sie beten. Das Schöne ist ja, Kinder, die können ja so direkt und so völlig unvoreingenommen beten. Und es ist nicht umsonst, dass Kinder uns auch so als Zeichen, als Beispiel gegeben werden fürs Gebet. Und ich muss so an zwei Gegebenheiten denken. Ich glaube, ich habe beide hier schon mal erzählt aus meinem eigenen Gebetserleben sozusagen als Kind. War beides aus der Grundschulzeit. Bestimmt schon mal erzählt, aber es kam mir jetzt wieder und ich will es euch einfach auch nochmal mitteilen, weil das für mich auch damals lehrreich war. Wenn man so betet zu Hause, und wir haben das viel gemacht und in den Kinderstunden und Jungscherstunden, und da weiß man, kann ja immer und für alles eigentlich beten. Und wir hatten damals samstags Schule noch, gab's, kennt ihr ja hier auch, ne? Samstags gab es Schule und samstags hatten wir Kunst in der Grundschule bei einem Lehrer. Das war kein Lehrer, das war ein Künstler, und der kam samstags in die Schule. Und Kunst mochte ich gar nicht. Das erste Fach, was ich mich gefragt wurde, was ich nicht mag, war immer Kunst als erstes. Konnte ich nicht, ich bewundere jeden, der das kann. Ich war froh, wenn kein Kunstunterricht stattfand oder wenn meine Mutter mir dann später geholfen hat beim Malen oder beim Bauen und die zwei mitverdient hat. Und es hat mich damals so überkommen, dass ich wirklich mal gebetet habe, dass der Kunstlehrer krank ist, dass der Kunstunterricht nicht stattfindet. Und wisst ihr was? Der war wirklich mal krank an dem Tag. Der Kunstunterricht ist ausgefallen. Ich fand das richtig gut. Ich habe das dann nochmal gemacht, aber dann hat es nicht mehr geklappt. Es war einmal und nicht wieder. Und ein anderes Erlebnis, bin ja immer noch großer Fußballfan, und es gab ein Spiel, war ich auch Grundschüler, ja, da hat meine Mannschaft, war ein Endspiel, und die lagen in der Verlängerung in der 120. Minute 1:0 zurück, und ich habe gebetet, lieber Gott, schenk, dass die noch ein Tor schießen. Und es gab, siehe da, ein wundersames Tor, ein Fernschuss aus dem Nichts, der im Tor einschlug. Da gab es dann Wiederholungsspiel damals noch, und dann haben die auch gewonnen, meine Mannschaft. Und das war ein starkes Erlebnis. Auch das Gebet hat Gott erhört. So habe ich es da gesehen. Und mir wurde dann aber klar, dass Gott gibt einem ja so Erlebnisse, das kennt ihr sicher auch, wo er einem auch was zeigen will damit. Und das ist so aktuell das eine Erlebnis. Und ich habe dann aber natürlich gemerkt, ich kann nicht immer dafür beten, dass der Kunstlehrer krank ist, und ich kann auch nicht immer dafür beten, dass mein Verein gewinnt. Das ist immer so die Sache, da beten ja auch vielleicht welche für den anderen Verein. Und was für mich so das eigentlich dann, das, was mir Gott gezeigt hat, so im Nachhinein später mit Abstand, so das war, was ich lernen durfte, dass Gott sagt, okay, ich erhöre auch solche Gebete, aber das ist kein Freifahrtschein, dass es immer so geht. Es kommt immer auf die Situation an. Und da kann das mal so sein, soll ja keiner krank sein, ne? Das will ja Gott eigentlich gar nicht. Und es kann auch nicht immer nur die eine Mannschaft gewinnen. Es gibt auch andere, die gut sind und die gewinnen wollen. Inzwischen bete ich nur noch, wenn ich wirklich für eine Mannschaft bin, dass ich mit Gott selbst im Reinen bin, und dann kann Gott alles Weitere machen und dann kann ich es getrost annehmen, ob es gut ist oder nicht. Also Gott redet auch in solchen Situationen, so in so Kleinigkeiten, in so alltäglichen Situationen, und sagt dir, okay, hier geht es, aber lern auch wirklich daraus. Ich erhöre auch dein Gebet, aber es geht nicht immer pauschal und jede Situation ist auch anders. Trotzdem, und das soll auch das Thema sein, es geht ums Bitten. Also es geht eigentlich konkret heute um die Macht des Gebetes. Das sage ich extra jetzt, der André schreibt es gleich auf, damit er es auch aufschreiben kann. Deshalb einfach das vorweg. Ich möchte euch, es gibt ein paar kleine Bibelstellen heute, so kurze Texte. Ich möchte so zentral zwei Texte mit euch heute bedenken und möchte die auch vorlesen. Der erste Text steht in Matthäus 17, Vers 20 und 21. Matthäus 17, Vers 20 und 21. Und das fängt in Vers 20 mittendrin an. Vorgeschichte kommt dann noch. Ich möchte einfach diese Verse zentral sozusagen voranstellen. Matthäus 17, Vers 20. Da spricht Jesus zu den Jüngern. Und sagt dann so nach dem ersten Satz, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, heb dich dorthin, und er wird sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Und dann gibt es einen Vers, der in den ganz alten Handschriften nicht überliefert ist, der wird dann aber in der Bibel in der Regel auch dran gesetzt. Also bei mir ist der wirklich kleingedruckt als spätere Überlieferung. Diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Der zweite kleine Text ist nur ein paar Seiten weiter in der Bibel, in Matthäus 21, Vers 21 und 22. Matthäus 21, Vers 21 und 22. Da sagt Jesus auch zu den Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten tun, wie die mit dem Feigenbaum, sondern wenn ihr zu diesem Berg sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr es glaubt, so werdet ihr es, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Was passiert hier in diesen Texten? Wenn wir mal in die Vorgeschichte gucken, also in den Text davor, in Matthäus 17, da haben wir schon vorgeknallt, den Jüngern vorgeknallt, wegen eures Kleinglaubens oder Unglaubens steht hier, es ist beides überliefert, gibt also beides in den alten Handschriften. Warum sagt Jesus das? Da ist ein, ihr könnt das mitlesen, nochmal durchgehen in Kapitel 17, da kommt ein Junge mit einem Kind, das ist so mondsüchtig, das läuft also draußen rum und dann fällt das, wenn der Mond scheint, bei Mondschein, und es passiert ihm einiges. Schon ins Feuer gefallen, ins Wasser gefallen, und das ist natürlich gefährlich. Und die Jünger konnten dem nicht helfen. Und Jesus sagt hier zu den Jüngern knallhart in Vers 17, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lang soll ich bei euch sein? Er sagt es übrigens wahrscheinlich nicht nur zu den Jüngern, wenn hier Geschlecht steht, sondern zu der ganzen Mannschaft, die drumherum ist, also einschließlich der jüdischen Gläubigen im ganz allgemein. Und dann sagt Jesus, bringt ihn mir. Jesus betet gegen den Geist, befiehlt ihm herauszukommen und der Junge wird gesund. Und die Jünger sagen, warum konnten wir das nicht machen? Und Jesus sagt ihnen hier wirklich ganz deutlich, um eures Unglaubens willen. Sagt aber gleich danach, der analysiert jetzt nicht deren Unglauben, sondern er sagt gleich danach ihnen den anderen Weg. Glauben wie ein Senfkorn zu haben. Und dann im Folgenden, auch wenn es hier nur ergänzt ist, diese Art kann nur ausfahren durch Beten und Fasten, da macht Jesus deutlich, wenn wir glauben, und dann beten auch, dann wird auch etwas passieren. Die Macht des Gebets hängt vom Glauben ab. Und hier ist dieses Senfkorn genannt. Ich weiß, die Silvia hat mir das erzählt, die Frauen, die beim letzten Frauenfrühstück waren, hatten da auch das Thema mit dem Senfkorn gewesen. Gab es auch Bilder dazu. Ein Senfkorn galt in der damaligen Zeit als kleinstes Samenkorn. Also Jesus sagt ausdrücklich Samenkorn, nicht Samen, sondern Samenkorn. Senfkorn ist ca. 1 mm groß und es wachsen dort verschiedene Gewächse draus. Also es gab damals schon zur Zeit Jesu sehr große Gartenpflanzen, die daraus gewachsen sind, aber auch ein ganz großer Baum, der daraus gewachsen ist. Und genau das erklärt Jesus auch an anderer Stelle. Und da wird deutlich, dass ein Senfkorn eine unglaubliche Kraft hat, eine unglaubliche Dynamik hat. Wenn ein Senfkorn eingepflanzt ist, wird in den Boden gelegt, es wird daraus eine Riesenpflanze oder ein Riesenbaum. Und diese Kraft, diese Dynamik, die da drin steckt, die hat Auswirkungen. Klar, ne? es wird ein Baum draus. Jesus sagt, da können die Vögel drunter setzen, es gibt sehr viel Schatten, also es tut auch anderen gut, sogar dieser Baum. Dieser Glaube wie ein Senfkorn, das ist so der Glaube an Gottes große Möglichkeiten, dass Gott wirklich alle Möglichkeiten hat. Der Engel, der zu Maria kommt und die Geburt Jesu ankündigt, am Anfang vom Neuen Testament sagt, alles ist möglich. Und dann er sagt so, kein Ding ist bei Gott unmöglich. Kein Ding ist bei Gott unmöglich, sagt der Engel zu Maria. Also alles ist eigentlich bei Gott möglich. Und wir können das für uns weiter sagen, alles ist möglich für den, der glaubt. Und darauf weist Jesus hin. Und wenn wir glauben, dann passieren auch Dinge, dann verändern sich Dinge. Und dazu sollen wir auch konkret, das sagt er hier auch, sollen wir konkret beten. Es gibt diesen Spruch, der ist wohl von Hudson Taylor, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern den Glauben an einen großen Gott. Und es ist interessant, ich habe mich da wirklich gefragt, gibt es irgendwie Aussagen über Klassifizierung, also verschiedene Abstufungen von Glauben? Ich habe da keine gefunden. Jesus spricht nur von Glauben oder Unglauben, beziehungsweise Glaube oder Kleinglauben. Im Hebräerbrief gibt es diese Liste von den großen Glaubensmenschen im Alten Testament, was die alles erreicht haben, und da steht aber nur im Glauben. Nur im Glauben. Und das heißt, oder das macht uns doch deutlich, dass es entscheidend ist, an wen wir glauben. Also sozusagen der Inhalt unseres Glaubens. Nicht wie stark wir glauben, wie gut wir dabei sind, sondern dass wir überhaupt glauben. Dass wir glauben an den großen Gott, der alle Möglichkeiten hat, bei dem nichts unmöglich ist. Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern den Glauben an einen großen Gott. Und dieser Glaube, und da ist das Senfkorn wieder so gut, der wächst, wenn wir ihn praktizieren. Senfkorn ist im Boden und das wächst und gedeiht unwahrscheinlich. Und wenn wir den Glauben praktizieren, dann wächst er, dann wird er gestärkt. Es gibt so dieses schöne Beispiel, wenn wir Kindern was beibringen wollen oder beibringen, oder die sagen uns auch, bringen wir das Fahrradfahren bei. Ja, dann helfen wir dem Kind dabei. Ihr kennt das vielleicht alle, wer es dem eigenen Kind beigebracht hat. Da helfen wir ihm dabei, aber Fahrradfahren muss es trotzdem selbst. Wir können für das Kind nicht treten, wir können ihm nur Hilfe dafür geben, wir können ihm Hinweise geben, wir können mit ihm üben. Aber fahren muss das Kind selbst. Das Laufen lernen lernt ein Kind auch mit der Mutter oder mit der Mutti oder mit dem Papa, aber laufen muss es selbst. Das heißt, wenn wir das so auf den Glauben auch sehen, der Glaube wächst, aber glauben sollen wir selbst. Und das ist eigentlich das Einzige, was wir ja selbst tun, brauchen oder machen sollen. Dass wir nämlich das Angebot Gottes annehmen, dass das, was Gott uns gibt in Jesus Christus, dass wir es annehmen. Im Glauben, das ist alles. Das ist so auch, wir kommen ja vom Reformationstag der evangelischen Kirche. Das ist das, was Martin Luther so wichtig war. Allein der Glaube an Gottes Gnade. Wir brauchen nur Glauben und der Glaube allein zählt. Keine Werke, kein Abstrampeln, keine Rituale, keine Methoden. Das kann mal helfen, aber das ist nicht das Entscheidende. Methoden oder Rituale, ja. Entscheidend ist, dass wir glauben. Glauben an diesen einen großen Gott. Und der Gegensatz, und das sagt Jesus doch schon sehr deutlich hier, ist eben dieser Kleinglaube oder Unglauben. Und da weist er die Jünger auch drauf hin. Aber, wie gesagt, er analysiert es nicht. Er sagt, ihr habt keinen Glauben und es ist viel besser für euch. Und der einzig gute und hilfreiche Weg, um was erreichen zu können, wenn ihr glaubt. Und zwar nicht an eure Fähigkeiten, sondern an den großen Gott. Und dazu gehört auch das, Elke hat es vorhin gesagt, dass wir wissen, wer wir in Jesus sind. Dass wir wirklich wissen, dass wir durch Jesus vor Gott gerecht sind. Und wenn wir das glauben und annehmen, dann können wir darin auch weitergehen. Dann können wir Gott alles zutrauen. Wir dürfen und wir können und wir sollen Gott wirklich alles zutrauen. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da kann es manchmal gut sein, dass wir wirklich erstmal mit Gott ins Reine wiederkommen müssen. Es ist nicht umsonst, dass auch dass vor dem Abendmahl in der Kirchenliturgie die Beichte steht. Mal ausführlich, mal persönlich, dass wir auch manchmal sagen, wir kommen erstmal zur Ruhe, dass wir mit Gott ins Reine kommen. Das kann manchmal gut sein. Ihr kennt vielleicht so Gebete, also ich habe das erlebt, das auch manchmal, da bete ich für was, ringe für was vor Gott und merke, ups, du musst jetzt eigentlich erstmal selbst ins Reine kommen. Du hast eigentlich kein gutes Gewissen dabei. Gerade vor kurzem erlebt, das war so das Aktuellste, was mir jetzt auch nochmal einfiel. Vor 10 Tagen hatte Luisa theoretische Fahrprüfung gehabt und wir haben sie hingebracht nach Plauen und waren dann in der Stadt und mich überkam es dann so wirklich dafür nochmal zu beten in der Zeit. Wirklich, dass es jetzt schafft, dass es ihr gelingt. Sie hatte gelernt, das ist ja auch wichtig, dass man wirklich dann die Dinge tut, die man auch tun soll. Und dafür zu beten. Und da kam mir so, hey, eigentlich musst du jetzt erstmal ein paar Dinge vor Gott noch klären, selbst vor Gott ins Reine zu kommen. Und dann konnte ich auch weiter beten. Und vielleicht ist es manchmal so wirklich, dass wir erstmal innehalten. Was hindert mich eigentlich, was bremst mich noch in diesem Verhältnis zu Gott, in diesem Kontakt, in diesem Reden zu Gott? Oder du merkst vielleicht auch, ich bitte für etwas und ich kann das irgendwie nicht abgeben. Ja, das bleibt ein Ringen bei mir selbst. Und dass es dann gut ist, wirklich mich selbst erstmal Gott hinzulegen. Und wenn ich dann wieder, wie wir es gehört haben, klar haben, wer wir in Jesus sind, das in Anspruch nehmen. Jesus, du bist für mich gestorben, für meine Schuld. Vergib mir die bitte, wo es mir aufgegangen ist. Und dann bin ich wieder im Reinen. Manchmal sind das so Schritte, die einfach wichtig sind und nötig sind. Und da hilft uns auch, David hat es auch gesagt, wenn wir morgens einfach schon mit diesem Gebet beginnen für den Tag, da sind wir schon eigentlich in dieser Gegenwart. Und dann können wir in dieser Kraft auch weitergehen. Und dann ist wirklich dieser Glaube an Gott echt eine Kraft, eine richtige Kraft. Wie diese Kraft in dem Senfkorn liegt, dass da eine riesen Pflanze draus wird, ein riesen Baum draus wird, so ist in unserem Glauben auch eine Kraft, weil Gott uns darin stärkt. Das sind ja nicht wir selbst, aber es ist die einzig wahre Kraft, die in unserem Leben ja auch Bestand hat. Und die Kraft mit allem natürlich, was damit zusammenhängt. Ja, wir glauben daran, dass Jesus mich selbst frei macht von aller Schuld, dass Jesus mich zu Gott bringt. Eigentlich das, was wir in Glaubensbekenntnissen oder auch durch Bibelworte sagen. Und wo uns das bewusst ist, dann ist der Glaube auch da und dann können wir das auch ausleben. Also nochmal, wir dürfen und wir können und wir sollen Gott wirklich alles zutrauen. Und dann kommt dieser Vers, Matthäus 21, Vers 22. Ich lese ihn nochmal. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Da steht schlicht und einfach, wenn ihr glaubt. Ja, das ist das, was Jesus uns sagt. Und Jesus will uns ja immer helfen. Er wollte seinen Jüngern damals helfen, wirklich in dieses gelingende Leben zu kommen. Sie hatten ja einen Auftrag gehabt, ja, mit ihm weit zusammenzuleben, das dann auch nach seiner Auferstehung weiterzugeben. Und dafür wurden sie vorbereitet. Und da brauchten sie manchmal diesen Hinweis, wenn ihr glaubt, dann gelingt das auch. Es gibt so diesen, ich sage das mal zwischendurch, es gibt von Daniel Kall auch so diesen schönen Rhythmus, da kann man so einen Ball aufschlagen, Matthäus 21, 22 steht, alles was ihr bittet im Gebet, wenn ihr es glaubt, so werdet ihr es empfangen. Schöner Rhythmus, merkt, ich kann es mir merken, ich bin nicht so der Gedichtenlerner und Merker eigentlich, aber das prägt sich ein und das prägt sich auch den Kindern ein. Also Matthäus 21, 22 steht, alles was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt. So, und das heißt ja auch, wenn wir glauben, beten wir auch das, was wirklich dran ist. Dann beten wir nicht irgendwas, was uns gerade einfällt oder ich sag jetzt mal rein menschlich, sondern dann beten wir auch das, was dran ist, was auch auf Gottes Herzen ist. Und es ist gut zu wissen, wenn wir beten, dass wir auch Gottes Willen kennen. Und Gottes Wille ist uns in vielen wirklich bekannt. Gottes Willen steht ja in vielen in der Bibel. Also wenn wir dafür beten, dass jemand zum Glauben kommen soll oder Gott kennenlernen soll, dann ist das eigentlich voll in Gottes Willen, weil Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und seine Kinder werden. Da braucht man nicht sagen, wenn du willst oder wenn es dein Wille ist. Ich glaube es wirklich, wenn wir die Gewissheit haben, dass die Dinge dran sind, dann können wir das Gott wirklich auch hinlegen. Und damit kommen wir eigentlich zu dem zweiten Teil, Macht des Gebetes, nämlich um das Bitten. Wir dürfen Gott, wenn es wirklich dran ist, um alles bitten. Es gibt diese Stelle im Jakobus, ihr kennt die sicherlich auch, wo Jakobus, der ist ja immer sehr deutlich, so im praktischen Leben, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und er sagt vorher, wir dürfen um Weisheit bitten im Glauben. Ermuntert, ganz konkret, er fordert sogar auf zum Bitten. Wir dürfen Gott konkret um Dinge bitten. Und es gibt so zwei sehr deutliche, es gibt noch mehr, aber zwei finde ich sehr deutliche Beispiele im Alten Testament, wo wirklich Glaubensväter gebetet haben, und zwar mit Bitten und Flehen. Das eine ist Abraham. Abraham bittet für die Stadt Sodom, in der total viel Gottlosigkeit ist, die Menschen von Gott überhaupt nichts wissen wollen, gar nicht mit Gott leben, sogar gegen Gott leben, Menschen schädigen in übelster Weise. Und Abraham betet für diese Stadt, da wohnt sein Neffe drin mit seiner Frau und seiner Familie. Und er betet um Gnade, um Rettung für diese Stadt. Und er betet und fleht zu Gott. Und er, ich weiß nicht, mit 50 fängt er, glaube ich, an, wenn 50 Gerechte darin sind, kann die Stadt nicht gerettet werden. Und Gott sagt, ja, für 50 kann sie gerettet werden. Und Abraham geht immer weiter runter und er geht runter bis auf 10 und er traut sich schon fast gar nicht mehr. Er sagt, eigentlich traue ich mir das gar nicht, aber wenn es nur 10 sind, Gott, kannst du sie ja dann nicht auch retten? Und Gott sagt, ich würde sie auch mit 10 retten. Und dann hört Abraham auf. Und ich behaupte mal jetzt ganz kühn, wenn Abraham weiter runter gebetet hätte, wäre vielleicht noch was anderes passiert. Oder wäre was passiert. Er hat doch für 5 beten können, er hat es aber nicht gemacht. Warum auch immer, das können wir ihm nicht vorhalten. Ne? Abraham hat so gebetet und er hat sehr gekämpft für Menschen und mit Herz auch für seine Familie und seine Angehörigen. Aber er hat bei 10 aufgehört. Er hätte durchaus noch weiter runter beten können. Wie gesagt, das ist für uns nur zum Nachdenken, das ist so gewesen und Abraham hat an anderen Stellen ganz stark auch seinen Glauben gezeigt, was ja auch im Hebräerbrief dann wieder steht, lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat, gibt es da so ein Kinderlied direkt, also Abraham gilt ja wirklich in der Bibel auch als Vorbild im Glauben, hat Isaak bis auf diesen Opferaltar gebracht, wie er sollte, ja, hat geglaubt, dass es richtig ist, dass Gott ihn da führt und er hat ihm ja dann auch noch rechtzeitig geantwortet dabei. Er ist in das Land gegangen, das Gott ihm verheißen hat. Er wusste nicht, wie es da aussah, musste 800 Kilometer wandern, hatte keine Ahnung, wie das dort aussieht. Da gab es kein Computer, da gab es kein Google Earth, da gab es keine öffentlichen Verkehrsmittel. Der kam da nicht mal schnell hin oder konnte sich vorher informieren übers Internet. Der ist da hingelaufen, im Vertrauen auf Gott. Und dieser Glaube, der eben dann auch ins Gebet geht, das ist das, was Jesus auch sagt, was Jesus seinen Jüngern sagt, was Jesus von uns möchte. Mose auch die Geschichte werden die meisten kennen. Mose hat in einer sehr harten Kampfsituation, da sind sie auf der Wanderung von einem Volk angegriffen worden, von den Amalekitern. Und Mose war auf einem Berg und hat gebetet, also steht nur, hat die Hände gehoben. Sicher ein Zeichen dafür, dass er gebetet hat. Und er hat die Hände gehoben, das war wichtig an der Stelle. Und es wird dort berichtet, im 2. Mose 17 steht das, solange Mose die Hände oben hatte, haben die Israeliten erfolgreich Widerstand geleistet. Wenn die Hände runtergehen, waren die Gegner, die Amalekiter, die auch zahlenmäßig stärker waren, wieder in der Vorhand gewesen. Also das heißt auf dem Siegesweg gewesen. Und Mose wusste wohl, dass er, oder es war ihm klar, dass er die Hände weiter heben sollte, also wirklich vor Gott für sein Volk beten. Und dann hat er zwei Männer bekommen, Aaron und Hur, die ihn die Arme gestützt haben. Das heißt, er wurde darin unterstützt. Und die drei Männer, der eine, der gebetet hat, die anderen, die ihn unterstützt haben, haben im Grunde das Wohl des Volkes damals gerettet. Eine erstaunliche Geschichte, die zeigt, wie wichtig das Gebet ist, wie wichtig das Bitten ist, sage ich mal an der Stelle. Wir wissen nicht, was er gebetet hat, aber er hat auf jeden Fall für diese Situation, für diese harte Kampfsituation vor Gott, für sein Volk eingestanden. Gott lädt uns ein und Gott möchte und Jesus selbst möchte es, dass wir bitten, dass wir den Vater bitten. Alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, dann werdet ihr es auch empfangen. Und wir dürfen wirklich für ganz konkrete Situationen bitten. Ich habe ein paar Beispiele, ja, selbst erlebt, aber auch ein paar Beispiele gelesen. Der Bruder Andrew, der Begründer von Open Doors, ein Buch geschrieben, Gott versetzt Berge, wenn wir ihn darum bitten. Das hat mich ein Stück inspiriert auch zu dieser Predigt. Der hat sehr eindrückliche Beispiele gegeben, wie wir wirklich konkret bitten können. Und er sagt zum Beispiel, wir sollen uns nicht so fatalistisch, so schicksalsergeben, in einen denkbaren Willen Gottes ergeben, sondern wir sind wirklich aufgerufen zu beten. Wir sind aufgerufen, auch Dinge noch zu verändern durchs Gebet. Wir verändern nur, indem wir es Gott geben. Letztlich ist es Gottes Macht, die es verändert. Aber dass wir wirklich diese Dinge Gott hinlegen und konkret beten, zum Beispiel konkret für Obrigkeiten beten. Paulus sagt, dass er auch betet für die Obrigkeit, damals bei den Römern, die ja die Christen sogar verfolgt haben. Betet für die Obrigkeit. Wir sollen und dürfen und sollen ganz konkret für die Verantwortlichen beten in unserem Staat. Ganz konkret, namentlich, ganz konkret sich Gott hinlegen. Es passiert, er sagt das und ich bin davon auch überzeugt und erlebe es auch, wo wir konkret für Dinge beten, passieren auch Dinge. Ja? Dinge, die uns wirklich am Herzen sind. Und ich glaube schon, wenn wir Gott auf Gott hören, so in Gebetszeiten oder Länder, Situationen vor Augen haben oder im Herzen haben, dass Gott uns auch zeigt, wie konkret wir beten können. Wohlgemerkt im Sinne Gottes, nicht wie wir das wollen. Ne? Also ich kann auch beten, schenkt, dass meine Frau, was weiß ich, freundlicher zu mir ist oder mein Mann mir mehr Geld zur Verfügung stellt. Auch das kann man beten. Das kann gut sein, das kann auch irdisch sein. Ja? Das ist wichtig, dass wir da hören. Auch da gibt es keine Pauschalantworten. Es ist wichtig, dass wir mit Gottes Möglichkeiten rechnen. Und dann zeigt uns Gott auch im Gebet, dass wir uns vielleicht selbst erstmal ändern sollen. Also Thema Ehe, muss dran denken, dass von Gottfried war das mal, wenn du möchtest, dass sich dein Ehepartner veränderst, verändere dich erstmal selbst. Nur mal so in Klammern praktisch gedacht. Ne? Also wir können nicht alles auf Gott schieben und sagen, mach du das mal, was mir gefällt. Sondern, dass ich wirklich auch da höre. Beten ist ja dann auch wieder hören. Aber Dinge, die mir wirklich auf dem Herzen sind, dass ich für die auch ringen kann. Also wenn ich möchte, dass Menschen zum Glauben kommen, dass ich dafür wirklich ringe vor Gott. Dass ich aber auch merke, wann es mal gut ist. Es gibt immer so die Aussage, Gott ist ja nicht taub, der hört das doch. Wenn ich es einmal gesagt habe, dann hat er es doch gehört. Es kann auch mal reichen. Es kann aber auch mal sein, dass wir häufiger beten. Dass wir immer wieder dafür beten, weil vielleicht bei dem Menschen noch irgendein Kampf auch stattfindet. Da muss ich vielleicht noch viel mehr verändern, als nur, dass der mal einfach so zum Glauben kommt. Ja? Und das kann durchaus helfen. Und wenn wir den Menschen kennen oder vielleicht auch im Geist das so wahrnehmen, merken wir, dass der zum Beispiel, dass da irgendwelche Bindungen sind. Dass da Dinge sich auch konkret verändern, für die wir vielleicht beten sollen. Ja, es kann auch sein, vielleicht beten wir auch nur dafür, dass er wirklich zum Glauben kommt. Aber das zeigt uns Gott auch. Und ich glaube, bin wirklich überzeugt davon, wenn wir wirklich mit dem Herzen dazu Gott kommen, dass Gott uns wirklich zeigt, wie wir konkret bitten sollen. Und ich betone jetzt mal das Bitten an dieser Stelle. Denn dazu lädt uns Gott ein. Es gibt da auch so ein schönes Beispiel, finde ich sehr faszinierend, von Corrie ten Boom, die wirklich so mit Gott, ja, man denkt das fast wie verhandelt hat, die Gott hingelegt hat, was in seinem Wort steht. Sagt, in deinem Wort steht doch und du kannst doch das und das, du kannst doch das und das wirklich tun, wenn das in deinem Wort steht. Wenn wir Gottes Wort kennen, wenn wir damit vertraut sind, können wir das auch Gott wieder sagen. Wichtig nochmal, dass wir es wirklich aus dieser Herzenshaltung machen, dass Gott das tut. Nicht, dass ich was erreichen will oder dass ich Recht haben will oder da es besser dasteht. Das wird Gott offenbaren und dann kommt auch nichts bei raus. Aber wenn wir wirklich das konkret alles auf Gott ausrichten, alles von Gott erwarten, dann will Gott auch antworten. Wie auch immer, wie auch immer. Es gibt natürlich, da kommt so manchen vielleicht auch die Situation, ja, und wenn es um Krankheit geht und es ist noch nichts passiert, wir können auch trotzdem weiterbeten, wo uns das auf dem Herzen ist. Es gibt auch Krankheitsfälle, wo gläubige Menschen gesagt haben, kenne ich selbst aus meiner Heimat, gläubiges Ehepaar, der Mann hat total Hoffnung gehabt für die Frau, die Zungenkrebs hatte, dass sie geheilt wird. Und die Frau hat aber dann irgendwann mal gesagt, für mich ist das klar, ich kann jetzt zu Gott, ich kann zu Jesus gehen. Die hat es so angenommen. Und das kann man dann nur so stehen lassen. Ja? Warum auch immer, ich weiß es nicht, aber sie hat es so angenommen. Und bei alledem ist ja auch immer gut, dass wir wirklich diese Hoffnung haben auf das Leben, diese lebendige Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Das heißt, auch alles irdische Leid wird aufgehoben, aufgelöst, letztlich bei Gott, wenn dieses Leid nicht mehr sein wird. Und dann bekommen wir auch eine ganz neue Perspektive für das Leben hier. Und ich hoffe, es ist deutlich, dass es da keinen Pauschalweg gibt. Jesus möchte, dass wir gesund werden, auch hier. Jesus hat selbst geheilt und möchte das. Und doch ist das alles unsere zeitliche Begrenzung hier, wenn wir einen Auftrag haben, als Mensch hier zu wirken und zu leben und dafür die Gesundheit brauchen, dann ist das auch wichtig. Es gibt das, dann wird er uns das auch geben. Ja? Und ich denke wirklich, dass da auch jeder Fall auch wieder anders zu sehen ist oder ihr vielleicht auch miteinander, wenn ihr solche Dinge bewegt, solche Dinge auch wirklich vielleicht miteinander auch bewegt. Vielleicht kann man sich da auch helfen, einfach seelsorgerlich, geschwisterlich miteinander mit solchen Dingen umzugehen. Ja? Mit den schwierigen Fragen, die es ja da auch gibt in dem Zusammenhang. Aber es soll wirklich darüber stehen, dass wir bitten, dass wir Gott wirklich bitten, dass wir vor Gott flehen, auch für Dinge flehen. Ist noch ein Beispiel da eingefallen, ich hatte es auch schon mal erzählt, Gott, meine Eltern, die haben sich Gott sei Dank eigentlich so gut wie gar nicht gestritten. Jedenfalls nicht, haben wir es nicht erlebt. Aber einmal war ich Student, haben sich so richtig gestritten und ich war eben daheim und habe das gehört und ich mag ja sowas gar nicht, wenn das sowas, so ein Streit ist, also in der Familie und an Eltern. Ich kannte es halt auch nicht und ich bin wirklich auf die Knie gegangen und hab echt zu Gott gefleht, eine ganze Zeit gefleht, wirklich, dass sie sich wieder vertragen und zwar schnell vertragen. Am nächsten Morgen kam dann meine Mutter übrigens zu mir und hat gesagt, also nur, dass du es weißt, wir haben uns wieder vertragen, ne? Weil die wussten, ich habe das mitgekriegt. Und ich war wirklich erleichtert. Es war wirklich für mich jetzt wirklich ein Flehen vor Gott, wo du, vielleicht kennst du das auch, dass du einfach auf die Knie gehst und du kannst gar nicht alles, du kannst nur noch beten. Beten, beten, beten und wirklich dafür. Und dass du irgendwann auch weißt, okay, jetzt ist es auch gut, jetzt ist es genug, ja. Verletzung, Kind verletzt sich, ich verletze mich selbst, dass ich gleich bete. Herr, schenk mir Heilung, dass der Schmerz weggeht, dass es keine, was weiß ich, kein Bruch ist, kein irgendwas ist. Anderes ist Heilung, Erquickung und dass du es wirklich mal durchbetest, so richtig eine ganze Zeit. Irgendwann weißt, okay, jetzt ist es gut. Und Gott hört das Gebet. Er hört es nicht immer so, wie wir es vielleicht uns wünschen, aber er hört so, wie es gut ist für uns. Lasst uns bitten. Wir kennen Gottes Willen aus der Bibel, aus dem, was in der Bibel steht. Wir hören auch ja auch sonst in Predigten immer wieder wirklich, was auch Gottes Wille ist. Und wir dürfen bitten. Und wir dürfen konkret bitten. Und ja, die Frage ist vielleicht so wirklich bei manchem, ja, es gibt ja die Dinge, wo wir immer schon gebetet haben, es ist noch nichts passiert. Vielleicht ist doch schon was passiert und wir haben es gar nicht gemerkt. Wir können manchmal auch Gott vertrauen, dass er die Dinge anders führt oder anders zur Klärung bringt, als wir das wahrnehmen, weil unsere Wahrnehmung ist ja auch begrenzt. Aber dass wir wirklich Gott vertrauen, dass er es gut führt. Und ich sage jetzt so die schwierigen Fälle, die kritischen Fälle. Ich denke, ich hoffe das auch, dass ihr viele gute Beispiele habt, wo ihr wirklich erlebt habt, dass Beten wirklich diese Macht hat, dass Beten Dinge verändert. Ganz konkret, es geht um alltägliche Situationen, wirklich um den Alltag auch, dass Gott Dinge verändert. Und Gott kann auch diese Berge versetzen. Natürlich, Jesus macht das ja manchmal sehr drastisch anschaulich. Natürlich muss es nicht sein, dass jetzt ein konkreter Berg irgendwo versetzt wird, der ja da so seinen Wert hat. Ja? Aber es gibt schon Dinge, die wie Berge in unserem Leben sind und die durchaus sich verändern können oder die verändert werden können. Ich denke daran, dass mitten in Reichenbach mal in der Stadt hier, ich glaube, so ein Tattoo-Laden war, der also auch mit ziemlich finsteren Dingen agiert hat und wo wir wirklich auch gebetet haben dafür, dass der verschwindet. Auch dafür können wir beten. Wir können auch dafür beten, dass konkrete Leute in Positionen, in Regierungen zum Beispiel verschwinden. Ja? Also wenn es um Finsternis geht, sollen die wirklich verschwinden. Bei Verantwortlichen kann man natürlich auch dafür beten, dass sie sich verändern. Aber es kann manchmal wirklich auch dran sein, dass da jemand anders rankommt und was dann gut ist für das jeweilige Land oder auch mal für unser Land. Aber dass wir konkret beten. Der Bruder Andrew, das war ein ziemlich drastisches Beispiel, der hat ein Beispiel gebracht, nee, das war ein anderer, der jemand anders, war nicht er, jemand anders. Ein Beispiel, dass in dem Ort so ein Sexshop mitten in die Stadt gebaut wurde und zwar auf dem Weg zum Kindergarten und zur Schule, also sind alle Leute dran vorbeigelaufen und die Leute haben gesagt, ach du Schreck und was ist denn, ist ja furchtbar, ist ja auch nicht schön in der Stadt, da laufen alle dran vorbei und dann haben wir gesagt, lasst uns mal beten dafür, lasst uns mal konkret beten dafür, dass hier was sich verändert. Ganz konkret. Und dann war es so, dass als erstes war wohl mal ein Schild Pfui dort an der Tür und daraufhin gab es dann Leserbriefe in der Zeitung, die sich also da nur kritisch, also negativ geäußert haben. Da hat keiner dafür geschrieben und das Ergebnis war, dass der Laden da wieder verschwunden ist. Was so ein, finde ich, ein sehr schönes Beispiel, ein gutes Beispiel ist, was wirklich auch das Vertrauen auf Gott ausmacht. Und es ist schon ein deutlicher Unterschied, das kennt ihr vielleicht auch, wenn mir irgendwas konkret passiert und ich denke, ach du oder ich sage, oh Gott, hilf mir bitte. Ja. Was ist meine erste Reaktion? Das ist eigentlich ein ganz guter Test. Da gucke ich erst, ach du, Punkt, Punkt, Punkt. Was soll das werden? Oder wirklich sage, oh Gott, bitte hilf mir. Ja. Und manche Leute sagen einfach so, oh Gott. Ja. Sagt dann manchmal, wenn das auch in der Schule jemand so, oh Gott, ich sage dann auch gleich, bitte hilf mir. Er wird auch helfen. Ja. Also es ist ja manchmal so drin im Menschen, ohne dass manche wissen, was sie da sagen, aber daran kann man ja anknüpfen. Und wir können es wirklich sagen, oh Gott, bitte hilf. Bei alledem, und damit soll das ja eigentlich zugebunden sein, ach ne, eins noch, wenn wir konkret mit konkrete Hilfe rechnen, auch ein Beispiel noch, dass wir wirklich andere segnen können, zu denen wir gehen, auch gerade Nicht-Christen. Also hat ab und zu mal mit Behörden zu tun, von Gemeinde her oder auch ohne Gemeinde, auch mit anderen. Und irgendjemand hatte dann mal gesagt, wir können wirklich die konkret segnen, die Behörden, mit denen wir zu tun haben. Und das ist wirklich gut. Du gehst wirklich mit einer anderen Haltung da rein und es ist eine Offenheit auch wirklich oft da. Also dass wir wirklich Menschen segnen, mit denen wir zu tun haben. Verantwortliche, mit denen wir zu tun haben, dass wir sie segnen und auch dort mit Gottes Wirken rechnen. Und Gott gibt wirklich Menschen manchmal Gedanken, von seine Gedanken, auch wenn es keine Christen sind. Und dann passieren die Dinge wirklich im Sinne Gottes oder im Sinne der Gemeinde oder im Sinne, wie es auch gerade für dich selbst gut ist. Dass wir wirklich da konkret mit Gottes Hilfe rechnen. Menschen segnen, dafür beten, für die Situation beten. Auch Situationen im, ja, schwierige Begegnungen. Vielleicht kennst du das auch, schwierige Begegnungen. Ich habe manchmal schwierige Begegnungen mit Eltern, auch mal mit Schülern, auch sonst. Und ich merke das auch, ich muss das auch noch immer lernen, wirklich dazu beten dafür, die Menschen zu segnen, die Situation zu segnen, dafür zu beten, dass es einfach, dass Gott dort wirken kann. Und Gott macht das auch, Gott wirkt da auch. Und Jesus hat seine Jünger dazu eingeladen, wirklich diesen Glauben zu haben an diesen großen Gott. Und dann werden auch mal kleine und große Berge in unserem Leben wirklich versetzt oder das, was für dich wie ein Berg aussieht. Das sagt Jesus ganz deutlich. Das soll versetzt werden. Wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Es gibt, finde ich, einen sehr schönen Vers bei Paulus, der das Ganze eigentlich gut zusammenbindet. Im Philipperbrief, Philipper 4, Vers 6, sagt Paulus, Philipper 4, Vers 6. Ein Vers, der so richtig ins Leben reinspricht. Sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Sorget euch um nichts. Die Bibel weiß, dass wir Sorgen haben, sonst würde sie nicht sagen, sorgt euch um nichts. Ja? Jesus hat das selbst auch gesagt. Die Bibel weiß, Jesus weiß, Gott weiß, dass wir uns sorgen. Aber hier ist wirklich die Ermutigung, ihr braucht euch nicht zu sorgen, sondern da, wo ihr Sorgen habt, legt eure Bitten Gott vor, im Gebet. Und ihr könnt flehen, ihr könnt Gott wirklich flehen, anflehen um Dinge, die in eurem Leben euch Sorgen machen. Und mit Danksagung steht hier. Und das, finde ich, rundet die Sache so gut ab, dass wir immer auch den Dank, dass wir immer den Dank dabei auch haben. Wir können mit Dank beginnen im Gebet, wir können auch mit Dank abschließen, aber dass wir den Dank oder den Dank aber auch nicht vergessen, wenn wirklich Gebete erhört werden. Also dass wir all unsere Sorgen, unsere Gedanken wirklich Gott vorlegen im Gebet. Und wir dürfen flehen, wir dürfen ihn anflehen. Es ist nicht so, dass wir immer sagen müssen oder so tun müssen, als ob wir, ja, als ob das alles toll ist und alles gut ist und wir brauchen nur für alles dankbar sein. Dankbar sein, das sagt er eindrücklich, sagt der Paulus auch. Auf jeden Fall dankbar sein. Aber die anderen Dinge dürfen wir Gott auch sagen. Immer wieder. Gott hat uns geschaffen, so als zur Kommunikation, zur Gemeinschaft mit ihm. Reden und hören, sprechen und antworten. Und dazu gehört auch dieses Gebet. Und das Gebet macht das so wunderbar deutlich. Wir dürfen zu Gott reden, wir dürfen uns bedanken bei ihm. Wir dürfen aber auch alles ihm sagen, was uns Sorgen macht. In allen Dingen steht hier, wirklich in allen Dingen. Als ich vor zwei Wochen, als die Ferien anfingen, am Freitag auf Schulfahrt gegangen bin nach Rom und die auch zu verantworten hatte, bewegt einen wirklich so vieles und geht das gut und mit den Schülern und bunte Gruppe und du kennst gar nicht alles. Und an dem Tag stand in der Losung zum einen, das weiß ich nicht mehr ganz genau, so sinngemäß, also Gott bewahrt auf der Fahrt, Gott bewahrt auf der Reise und dieser Vers stand als zweiter. Ach ja, wunderbar, danke Gott, ist ja eigentlich alles gut, jetzt brauchst du dich nur noch drauf einlassen. Weißt, Gott ist auf der Fahrt mit dabei und alles, was so Sorgen und Gedanken waren, die es auch wirklich gab und die auch anderen weitergesagt habe, die kann ich Gott hinlegen. Und Gott hat das wirklich gut geführt. Es ist immer gut, wenn Christen auf so einer Fahrt dabei sind, waren etliche Christen dabei, Eltern, die das mit begleiten. Das ist richtig wohltuend auch, wenn man das weiß. Ja, da beten Eltern um Bewahrung. Da sind Christen dabei, die einfach auch, auch selbst mit das erleben und mitbewegen. Das merkt man einfach auch. Und das macht dann auch nochmal Mut. Und dafür kann man Gott dann auch danken. Sorget euch um nichts, in allen Dingen haltet eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott. Lasst sie dort kund werden, diese Bitten. Gott möchte gebeten werden und Gott möchte uns helfen. Gott wartet eigentlich darauf, dass wir mit ihm in Kontakt sind, dass wir ihm unser Leben geben, dass wir in Jesus wirklich zu ihm kommen und wo wir das wissen, wer wir dann in Jesus sind und durch Jesus eigentlich vor ihm gerechtfertigt sind, dass wir dann weitergehen mit ihm und dann diese ganz praktischen Dinge im Leben auch weiterleben. Da hilft uns die Bibel total, da hilft uns Jesus total, in unserem Alltag wirklich gut klarzukommen. Und ein Aspekt, und das sollte es sein heute, ist eben das Bitten, die Macht des Gebets. Und ich wünsche mir und euch, dass wir einfach in diese Macht des Gebets einfach weiter ausleben, noch viel mehr praktizieren. Und wirklich in dieser guten Art, wie es Paulus sagt, ja, das Ausleben. In Flehen, aber auch in Danksagung. Ich möchte es ganz konkret jetzt auch noch machen, weil der Matthias Schaller hat mich heute früh angerufen. Der wollte ursprünglich kommen, er war beim Freund, jetzt hängt in Greiz, ist dort im Gottesdienst mit. Und der hat mich gebeten, dass wir für seinen Vater beten. Der muss morgen zu einer Untersuchung ins Krankenhaus. Der hat